Alle in der Schule wussten, dass Benjamin Jude ist. Die Mitschülerinnen und Mitschüler beschimpften, bedrohten und verprügelten ihn mit Wissen der Lehrerin so stark, dass er ärztlich behandelt werden musste. Für Benjamin ist klar, er muss die Schule verlassen. Dieser Vorfall ereignete sich nicht 1938, sondern 2022 in Wien. Niemals wieder ist jetzt.
Niemals wieder ist jetzt. Mit dieser Kampagne setzt sich das Bundeskanzleramt ein gegen Antisemitismus, also gegen die Feindlichkeit Juden gegenüber. Und wie wir es im Video gehört haben, ist es brandaktuell, dass Juden heute öffentlich auf der Straße oder online auch im Internet also in Wort und Tat angegriffen werden. Da fragt man sich, warum hat man denn aus der Geschichte nichts gelernt? Kennt man die Geschichte noch? Heute am 27.01. ist der internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Also heute vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Laut einer aktuellen Umfrage der Jewish Claims Konferenz weiß jeder siebte junge Erwachsene in Österreich zwischen 18 und 29 Jahren nicht einmal mehr, was Holocaust oder Shoah eigentlich bedeutet. Alarmierende Ergebnisse, und ich finde noch alarmierender ist es, ja, dass die Bosheit, man kann wirklich fast sagen, der Hass gegenüber Juden, gegen das jüdische Volk, auch gegenüber Israel, immer mehr zunimmt auf der ganzen Welt und, wie wir es jetzt im Video auch gehört haben, in unseren eigenen Reihen. Ja, ganz viele Begriffe jetzt auch, die wir im Laufe des Abends noch erklären oder genauer betrachten und beleuchten werden. Und ganz wichtiges Thema heute im Jugendabend Expect, in der wir Zeugnisse von einer Jüdin und auch von zwei Christen hören werden. Und dazu begrüße ich euch, liebe Zuhörer, noch einmal. Hier ist Babsi Mutsam. Ja, ich freue mich auf diese Sendung heute. Freue mich, dass ich jetzt auch Gäste, strahlende oder lächelnde Gäste, schöne Gäste vor mir sitzen habe. Und da haben sich eingefunden die Eidel, der Florian und die Esther. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, dass ihr euch vorstellt, ein paar Worte zu euch sagt, damit die Hörer eure Stimme hören und auch wissen ein bisschen, wer ihr seid. Eidel, magst du beginnen?
Danke, vielen Dank. Ich bin Eidel Malowitzki. Ich bin hier in der jüdischen Gemeinde Wiens aufgewachsen, entstamme einem religiösen Haushalt und bin im Vorstand der jüdischen österreichischen Hochschülerinnen. Da bin ich Vizepräsidentin und bin aber auch in anderen Vereinen aktiv.
Ja, ich bin der Florian David Worisek. Und ich komme aus einer gemischt jüdisch-katholischen Familie. Ich bin traditionell katholisch aufgewachsen, habe es später durch verschiedene Ereignisse persönlich herausgefunden, dass ich selbst eigentlich auch aus einer jüdischen Familie komme. Meine Eltern haben davon nie erzählt. Ich werde dann auch im nächsten, wenn wir über den Holocaust sprechen, auch ein bisschen dieses Thema ansprechen, was es bedeutet für viele auch, die nie gehört haben, dass sie eigentlich auch aus jüdischen Familien kommen, gerade aufgrund des Holocausts. Und ich bin eben Jude und katholischer Christ zugleich. Und das ist, für manche scheint das ein Widerspruch zu sein, aber wenn man bedenkt, dass eben Jesus, Jeschua, Maria, die Apostel, die frühe Kirche alles Juden waren oder auch Judenchristen, die selbstverständlich als Juden weitergelebt haben und eben Jesus als Messias nachgefolgt sind und das in keinster Weise ihre jüdische Identität beeinträchtigt hat, so lebe ich das auch mit anderen jüdischen Katholiken auch weltweit heute und versuche so auch eine Brücke zu sein zwischen dem jüdischen Volk und der Kirche.
Genau, und ich bin die Erste. Ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen und durfte schon von doch relativ klein auf durch Kisi, durch eine christliche Musicalgruppe, das Thema Israel kennenlernen und auch schon mehrmals jetzt in Israel sein. Und habe einfach die letzten Jahre auch aufgrund davon, dass wir unsere Familiengeschichte angeschaut haben, einfach nochmal eine ganz neue und tiefe Liebe einfach zu Gottes Volk gefunden.
Vielleicht machen wir jetzt von dir, Esther, gleich die Runde zurück. Wir wollen in diesem ersten Block auch auf das Judentum einfach schauen, die Bezüge von euch persönlich zu Israel oder eben zum Judentum. Was magst du da sagen? Was ist dein Schatz, den du hier gefunden hast oder dein Zugang der persönliche zum Judentum auch?
Genau, ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe über Kisi damals das Thema Israel sehr ans Herz bekommen und war eben damals auch mit Kisi gemeinsam das erste Mal in Israel, wo wir auch unser Weihnachtsmusical direkt in Bethlehem zu Weihnachten aufführen durften, was sehr besonders irgendwie war, was man sich zur heutigen Zeit auch gar nicht mehr vorstellen könnte. Genau, und ich muss sagen, es ist einfach voll was Besonderes, was ich jetzt die letzten 2 Jahre gemeinsam mit meinem Verlobten auch irgendwie neu entdecken darf, so diese jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Und einfach, wie wichtig das ist, um einfach Aussagen auch von Jesus richtig zu verstehen, ist es einfach seinen jüdischen Hintergrund zu kennen. Und das ist einfach ein Schatz, den ich nicht mehr missen will.
Magst du ein bisschen erzählen, was war das, was dich da am meisten oder ein paar mehrere bestimmte Dinge, die dich da am meisten ansprechen und faszinieren? Oder den du da eben gefunden hast, auch in Israel oder ja kennenlernen hast dürfen, auch über das Judentum?
Ich würde sagen, es ist zum einen einfach zu sehen, mit was für einer Treue sie einfach versuchen, Gottes Gesetze einfach zu halten und ihm treu zu sein, egal wie viel Verfolgung sie einfach auch erleben dafür oder wie sehr sie auch ja missachtet werden dafür, aber trotzdem einfach sagen, hey, uns ist das so wichtig, wir wollen da dranbleiben und irgendwie das schon echt auch als Vorbild zu sehen, einfach so dieses, egal wie die Umstände sind, einfach an Gott festzuhalten.
Schön, ja. Definitiv. Danke sehr. Gab es auch einen Ort in Israel, den du ganz besonders kennengelernt hast?
Das ist schwierig. Also ich finde, Israel ist einfach so vielfältig, dass man jetzt nicht, also ich mir gerade schwer tue, einen Ort rauszusuchen. Ich würde sagen, eine besondere Begegnung hatten wir in Metula. Das ist direkt ganz in der Norden, im Norden, fast an der Grenze, also direkt an der Grenze zum Libanon. Also eigentlich auf 3 Seiten umgeben vom Libanon. Und wir haben dort mit Leuten halt aus Metula geredet und die einfach erzählt haben, wie das für sie war damals während dem Libanon-Krieg im Bunker praktisch ihre Kinder großzuziehen und die gesagt haben, wir gehen trotzdem nicht weg von dort, weil das ist einfach unser Land und das ist irgendwie schon krass, dann jemanden einfach so gegenüber zu sitzen und einfach zu sehen, ja. Also das ist halt auch direkt zu sehen, du hast dort, also es liegt auf so einem Hügel und du hast halt wirklich rundherum einfach den Libanon und direkt auch die Hisbollah-Flaggen. Ja, das ist schon, ja.
So
im Angesicht des Feindes irgendwie aufzuwachsen, ist schon krass.
Ja, danke, dass du auch diese Dimension jetzt hereinbringst. Ja, kommen wir zum Florian. Zurück, du bist eben Katholik und Jude. Sagst du, was ist es für dich, diese Besonderheit zum Judentum? Was spricht dich an? Was schätzt du ganz besonders?
Also das Erste, was mir kommt, ist einfach die Freude und die Schönheit der Musik und der Tradition, der Gebete. Das ist, da fühle ich mich einfach, da ist mein Herz zu Hause. Ähnlich auch wie die Esther schon gesagt hat, diese Treue und dieses Festhalten an der Hoffnung, trotz allem nicht aufzugeben und an der Hoffnung, also diese Tikva, ja, diese Hoffnung, dass Gott treu ist und dass er seine Verheißungen erfüllen wird an seinem Volk und dass das nicht aufgehoben wird. Und eben auch diese dritte Dimension, also für mich auch Jesus, Jeshua in einer Weise kennenzulernen, überhaupt die Bibel, sei es jetzt der hebräische Teil der Bibel oder das Neue Testament, überhaupt zu verstehen. Ich merke einfach in den Jahren immer tiefer, wie viel Dinge da aufgehen und wie viel Zeiten ich von Gott selbst, von Gottes Herzen kennenlerne, die mir außerhalb der jüdischen Tradition eigentlich nicht so offenbar werden.
Ja, und Esther hat ja auch vom Christentum gesprochen und diese Wurzeln auch von Jesus selbst, der Jude war. Wie ist das denn für dich? Wo merkst du diese Besonderheit auch? Oder wie wichtig es einfach für uns Christen auch ist, eben dieses Bewusstsein, Jesus war Jude und es ist so wichtig, auch das Judentum zu kennen.
Also eben, ich betone dann immer, Jesus war nicht nur Jude, sondern Jesus ist Jude. Ja. Also es ist nicht nur ein historischer Bezug, sondern als Christen glauben wir, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und bei Gott ist. Das heißt, er ist Teil seines Volkes Israel, auch jetzt sozusagen von der Ewigkeit her. Und dieser Bezug ist einfach so zentral, weil er dadurch Jesus die Brücke ist, die ihm das jüdische Volk und auch die Kirche, also eben auch die Heidenchristen, ihm verbindet. Und das ist einfach eine Dimension, die Zeit braucht, bis das ankommt, also in unserem christlichen Selbstverständnis, weil das einfach Jahrhunderte oder ja über 1000 Jahre ganz anders gelebt worden ist, im Sinne eben Judenhass, Judenverfolgung, gerade nämlich aus theologisch-christlichen Motiven, was besonders furchtbar ist. Und ich glaube, wo auch Jesus, also dafür auch oder Gottes Herz einfach wirklich blutet bis heute, was auch von christlicher Seite da kommt oder gekommen ist, ja.
Du warst ja auch eine Zeit lang in Israel.
Ja, ich
habe da auch ganz viel Freude und Liebe dann nach Hause gebracht.
Ja, ich durfte fast ein Jahr in Israel leben und die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit, die Freude des Feierns, auch inmitten, also da waren Terroranschläge und also jetzt ist der Krieg wieder mehr in den Medien, aber es ist ja immer angespannt dort und zu erleben, wie trotz allem Menschen auf der Straße, es ist Simchat Torah, es ist Sukkot, es sind die Feste, die biblischen Feste, die jüdischen Feste, und die Menschen sagen, und jetzt feiern wir erst recht, weil wir daran Gott festhalten, dass er treu ist und dass er uns nicht im Stich lässt und dass sie sich nicht in die Freude nehmen lassen. Und ich bin da hineingenommen worden in diese familiäre jüdische Kultur und Tradition. Das ist ein Schatz, den ich jetzt weitertragen darf, meine Familie weitergeben darf, meine Kinder, aber auch eben in meiner Arbeit als Theologe, auch in meiner Dissertation, die ich schreibe, eben genau zu dieser Thematik, Juden in der Kirche, Brücke eben zwischen dem jüdischen Volk und der Kirche und der Wiederherstellung dieser Einheit, die Jesus eigentlich gekommen ist zu bringen.
Schön. Ja, und du hast uns heute die Eidel und die Esther beide eigentlich gebracht. Du schlägst die Brücke. Genau, wir sprechen über das Judentum. Eidel, das wollen wir natürlich von dir persönlich, von dir selber natürlich wissen. Du bist ja Jüdin. Magst du ein bisschen erzählen von deinem Leben, von deinem Schatz?
Gerne. Für mich bedeutet das Judentum vor allem eine gemeinsam geteilte Geschichte. Es ist ein tiefes Gemeinschaftsgefühl, ein Gefühl von Zuhause. So wie ihr das beschrieben habt in Israel. Es ist ein positives Zugehörigkeitsgefühl, geprägt von Solidarität und der geteilten kollektiven Geschichte. Und die Geschichte umfasst nicht nur Leid und Verfolgung auch, aber es gibt auch wahnsinnig viele heroische Momente. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht über die Negation des Antisemitismus definiert. Natürlich ist die Auseinandersetzung mit Antisemitismus wichtig und ich bin auch selbst im Kampf aktiv in der jüdischen Hochschülerschaft. Und dennoch finde ich, dass wir die Freude, das Beisammensein und auch diese kulturelle Vielfalt hervorheben müssen, wie du gemeint hast, Florian. Und auch die zweite Dimension deiner Frage, der Bezug zu Israel. Ich glaube, Israel hat für das Judentum sowohl eine religiöse als auch eine historische Bedeutung und natürlich auch eine ideologische für ganz viele. In der hebräischen Bibel wird Jerusalem über 900 Mal erwähnt. Synagogen weltweit sind stets in Richtung Klagemauer ausgerichtet und auch der Toraschrein. Bei einer jüdischen Hochzeit, wenn das Brautpaar unter dem Baldachim steht, da spricht man auch ein Stück Glas, um an die Zerstörung des Jerusalemer Tempels zu gedenken. Israel hat also dieses religiöses und dieses historisches Gewicht. Und auch bevor Jüdinnen in die Diaspora gingen, lebten sie in Judäa. Und viele Gedichte und Gebete drücken diese tiefe Sehnsucht nach Israel aus. Wie schaut es aber auch mit Jüdinnen auf der ganzen Welt heute? Ich glaube, es ist jedem selbst überlassen, wie ihre oder seine Beziehung zu Israel ausschauen kann. Die Beziehung ist individuell. Sie kann ambivalent sein. Für manche bedeutet Israel Familie, für andere ein Gefühl von Sicherheit, besonders im Kontext der postnationalistischen Zeitalters. Nach der Shoah sahen viele Jüdinnen und Juden in Israel einen sicheren Hafen, eine Heimat. Für mich persönlich ist Israel ein Ort der Familie, der Wärme und Spiritualität. Es ist ein Ort, an dem ich mich Gott näher fühle, vor allem in Jerusalem. Und ich möchte aber auch gleichzeitig betonen, dass ich in der Diaspora auch ein sehr erfüllendes Leben haben kann. Ein Heimatsgefühl ist für mich nicht an einen einzigen Ort gebunden. Ich glaube, dass es möglich ist, sich mehreren Orten zugehörig zu fühlen. Wien ist ein Lebensmittelpunkt von mir und habe sozusagen mehrere Heimate, obwohl es Heimat im Plural nicht existiert. Schade. genau.
Schön. Jetzt muss ich dich spontan noch fragen, am Beginn dieser Sendung, was würdest du dir jetzt wünschen als Jüdin auch von uns oder von den Zuhörern oder generell in der Welt, was du dir wünschst einfach aus fürs Judentum, bevor wir jetzt in die Thematik überhaupt einsteigen? Was liegt dir persönlich vielleicht am Herzen für euch, für das Judentum, für dich?
Grundsätzlich liegt mir immer am Herzen, dass wir in den interreligiösen Dialog treten und dass es nicht nur mit tolle Initiativen wie Kirche im Dialog, sondern auch mit der islamischen Glaubensgemeinschaft. Ich bin da auch sehr aktiv im interkulturellen, interreligiösen Bereich. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir miteinander reden, anstatt übereinander reden. Und genau, und auch so um Missverständnisse und Vorurteile auszuräumen. Deshalb freue ich mich auch, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Danke euch, dass ihr da seid. Ja, ich würde sagen, wir hören kurz Musik und dann beschäftigen wir uns wirklich mit dem Thema, das uns heute auch besonders angeht, nämlich die Judenverfolgung heute und wie ihr es auch wahrnehmt.
Shem Shomrecha,
Die Jugendsendung Expect heute abends. Wir hören Zeugnisse von Juden und Christen heute zum Thema Judenhass. Heute. Genau, und wir wollen jetzt zuvor, bevor wir über das Thema ganz konkret sprechen, noch ein paar Worte erklären. Man kann nicht oft genug erklären, was die Worte bedeuten. Und zwar haben wir da jetzt sonst mal die drei der wichtigen herausgesucht. Das eine ist Holocaust, dann auch der Begriff der Shoah. Und was meint eigentlich Antisemitismus? Beginnen wir mit dem Holocaust, weil heute ja der internationale Tag des Gedenkens der Opfer da ist.
Also Holocaust kommt eigentlich vom lateinischen Begriff Holocaustum oder Holocaustus. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Geschlecht, aber eben Holocaust ist eben die lateinische Übersetzung für Brandopfer, im Hebräischen Ola oder Ganzbrandopfer eigentlich. Holocaust, das Ganzbrandopfer. Und es ist mehr eine religiöse Deutung der Ereignisse eben in der Zeit des Nationalsozialismus, die einfach unfassbar sind, irgendwie zu beschreiben. Aber Holocaust versucht sozusagen trotzdem, das nicht alles als sinnloses Leid, das unverständlich ist, da zu begreiflich zu machen, sondern als trotzdem auch eben in Bezug auf die Verbrennung in den Öfen natürlich hier einen religiösen Bezug zu stellen in Bezug zu Gott, der für sehr viele Menschen herausfordernd und schwierig ist, die eben gerade keinen Sinn sehen können, auch begreiflicherweise. Und da hat sich dann eben heutzutage der Begriff Shoah herauskristallisiert, der meistens oder öfters verwendet wird, gerade eben als ein hebräischer Begriff, der einfach Katastrophe bedeutet. Also und das sind so die zwei Hauptbegriffe. Und Antisemitismus an sich, da möchte ich gern zitieren, Yuval Katz-Wilfink, er ist der Geschäftsführer des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Österreich, selbst ein Jude. Und das nehme ich dem Interview aus dem Sonntag der Kirchenzeitung, die eben in der Woche zum Tag des Judentums kürzlich herausgekommen ist. Und er sagt, dass er den Begriff Antisemitismus eher schwierig findet oder eher ablehnt, weil dieser Begriff gerade von sogenannten Antisemiten im 19. Jahrhundert erfunden worden ist. Antisemitismus greift auch etwas zu kurz, weil da geht es eigentlich um die sogenannten semitischen Völker, die man ablehnt oder die man hasst, verachtet. Und semitische Völker sind ja nicht nur das jüdische Volk, also sei es jetzt die Ägypter oder die arabischen Völker sind ja auch Teil der semitischen Sprachgruppe. Also diese ganzen Rassismen, die im 19. Jahrhundert hier formuliert oder entstanden sind, haben eben diesen Begriff geprägt. Was ich aber bezeichnend finde im Begriff Antisemitismus und dass Shem, der hebräische Name Shem von den Semiten, bedeutet auch Name. Und man könnte eigentlich auch sagen, letztlich ist ein Anti-Hashemitismus, also Hashem ist die jüdische Bezeichnung für Gott, der heilige Name Gottes. Und letztlich jeder Antisemitismus, eben Judenhass, ist letztlich immer auch direkt gegen Gott selbst gerichtet. Und das finde ich positiv im Begriff, wenn man diese Bedeutung auch mit einbezieht. Aber Yuval Katz-Wilfink erklärt, dass er würde heute einfach eher vom dreifachen Israel-Hass sprechen. Er nennt da drei Dimensionen. Einerseits ein Hass gegen das religiöse Israel, also alles, was mit der Religion und Praxis des Judentums zu tun hat. Eine zweite Dimension ist sozusagen der moderne rassistische Volk Israel oder Judenhass eben im Sinne eines biologischen Hasses auf alle Juden, der eben besonders auch eben die Shoah, den Holocaust auch und Rassismus geprägt hat. Und dann gibt es eine dritte Dimension, den politischen Israel-Hass, den wir eben gerade auch seit dem 7. Oktober in rasanter Weise weltweit wieder steigend erleben, aber der auch nach dem Nationalsozialismus gerade auch in Österreich niemals verschwunden ist, wie wir auch dann auch ein bisschen noch weiter erzählen werden. Aber diese drei Ebenen würde Yuval Katz-Wilfink unterscheiden. Ich finde es sehr hilfreich, hier diese Differenzierung noch vorzunehmen.
Danke sehr. Genau, also jetzt kennen wir die Begriffe und heute geht es eben um die Juden oder die Feindlichkeit, ja den Hass eben, wie wir jetzt gehört haben, den Juden gegenüber. Und bevor wir da über das heute reden, wollen wir auch kurz drüber nachdenken, wie oder möchte ich euch fragen, wie habt ihr es vielleicht schon erlebt aus den, also entweder persönlich, aber auch aus den Erzählungen von den Eltern, Großeltern aus der Geschichte. Also wo habt ihr da und in welcher Art und Weise Judenfeindlichkeit, Feindlichkeit gegenüber Juden auch erlebt? Wer möchte denn beginnen? Jetzt kann ich keinen Namen zuerst nennen. Eidel, magst du beginnen vielleicht?
Gerne. Ja, ich bin die dritte Generation von Holocaust-Überlebenden. Meine Großeltern haben geschwiegen. Sie haben ihre Erinnerungen in Schweigen gehüllt. Es war unfassbar schwer, darüber zu reden. Es gab nur einen Anlass, wo mein Großvater mit einem anderen Holocaust-Überlebenden darüber gesprochen hat und mein Papa und sein Bruder gelauscht haben. Und all die Informationen, die wir heute haben, entstammt diesem Tag. Das heißt, es ist natürlich mit Lücken befüllt. Es ist sehr, sehr traumatisch und ich sehe auch, wie es sich widerspiegelt, sowohl in der zweiten als auch in der dritten Generation. Was auch sehr spannend ist, dass es junge und neue Forschung gibt zu Epigenetics, wie Traumata weitergegeben können über Generationen. Also ja, mein Alltag ist natürlich sehr stark von unserer Familiengeschichte geprägt. Genau. Auch im Antisemitismus. Aber was ich auch dazu sagen möchte, ist, dass jüdische Feiertage generell um das Gedenken kreisen. Wenn man sich Purim, Chanukka anschaut, zum Beispiel Judith, die den seleukidischen Feldherrn enthauptet hat, da sieht man das immer wieder, wie immer wieder Gedenken. Und dass es an und für sich nichts Neues ist, sondern dass wir es ständig machen und das durchdringt meinen Alltag.
Ja, ich möchte da gern anknüpfen. Auch dieses Gedenken und Erinnern ist ja sehr zentral, auch einfach für unsere Identität. Also das sieht man in der gesamten Bibel, aber das ist zutiefst im jüdischen und auch im christlichen Verständnis. Das, was wir und wie wir erinnern, prägt unser eigenes Selbstverständnis. Und deswegen ist es so wichtig, auch über diese Dinge zu sprechen, über die wir heute sprechen, weil oft Dinge vergessen oder verschwiegen wurden, aber auch ganz bewusst. Ja. Und das hat katastrophale Folgen auch. Konkret mit meiner Geschichte, ich habe eben lange nichts gewusst vom Holocaust. Das hat mich in der Schule furchtbar erschüttert und es hat mich überrascht, dass in meiner Klasse nicht alle sich so erschüttert, also nicht alle so erschüttert wurden, bis ich aber erst eben mit 20 eigentlich selbst durch eigene Recherchen erfahren habe, dass eben Teile meiner Familie auch im Holocaust ermordet worden sind. Das hat niemand mir erzählt, das wusste niemand, also es hat meine Mutter auch überrascht, sie wusste gar nichts, also wenn wir von der dritten Generation sprechen, sozusagen bin ich auch Teil davon, eben dieses Schweigen. Aber gleichzeitig, ich wollte immer wissen, was war mit meiner Familie? Warum? Und sei es jetzt von der jüdischen, aber auch von der nicht-jüdischen Seite. Ich habe dann entdecken dürfen und ich habe vor kurzem ein paar neue Dinge wieder erfahren, weil ich Verwandte gefunden habe, die ich noch nie in meinem Leben getroffen hatte. Also einerseits ist meine jüdische Urgroßmutter, die Friederike Sturm, ist 1940 gestorben, schon mit 39 Jahren. An Darmkrebs, und zwar deshalb, wie mir eine ältere Verwandte kürzlich gesagt hat, weil sie einfach so Angst hatte, also 1940, man wusste, was geschieht mit den Juden, und das hat sich einfach darin ausgeschlagen, dass sie einfach Darmkrebs bekommen hat und daran gestorben ist. Ihr Bruder, das ist mein Urgroßonkel, der Otto und die Stella, seine Frau wurden deportiert nach Mali-Trostenetz 1942 vom Wiener Aspang-Bahnhof. Das ist kein Bahnhof mehr, aber das ist heute steht eine Wohnhausanlage dort, wo zigtausende Juden in den Tod geschickt wurden. Und mein Großvater eben, mein Opa, der Felix, war 1943 20 Jahre alt, war ein Halbjude, also seine Mutter war Jüdin und sein Vater war ein österreichischer Katholik. Und er ist vermutlich in der deutschen Wehrwacht gewesen, aber war in Frankreich in Kohlenbergwerken eingesetzt und ist dort fast gestorben. Und jetzt kommt eine sehr ironische Wendung dieser Geschichte, dass die zweite Frau meines Großvaters, also die erste war Jüdin, ist gestorben im 1942 und die zweite Frau, die war Mitglied der NSDAP, Und die hat aber dann interveniert, dass mein Großvater rauskommt aus diesen Kohlebergwerken, weil es war klar, dass er dort sterben wird. Und er hat Zeit seines Lebens bis zum Ende mit der Lunge immer Probleme gehabt und ist auch an einer Lungenentzündung dann gestorben. Also man sieht, welche Folgen das auch hat. Genau, aber diese Informationen, noch andere, die habe ich eigentlich selbst recherchiert, als meine Mutter mir, da war ich 18, am Friedhof mal erzählt hat, ja, dass ihre Großmutter ja Jüdin war. Und das hatte sie mir davor nie erzählt. Aber ich habe ihn wieder gefragt, weil ich gespürt habe, auch wie ich in Israel war, ich habe so einen Bezug zum jüdischen Volk und ich verstehe das nicht, auch zur hebräischen Sprache. Ich bin ja kein Jude. Und dann habe ich gesagt, nein, doch, meine Großmutter war Jüdin. Und ein anderer Teil meiner Familie aber auch, war auch Nazi. Also, dass ein Großonkel von einem anderen Teil der Familie, der war auch ziemlich heftiger Nazi. Also, das sieht man in einer Familiengeschichte, was da alles zusammenkommen kann. Das ist manchmal nicht so leicht zu tragen, aber.
Und was sich auch auswirken kann dann auf die Kinder oder auf die nächsten Generationen. Einfach, ja. Wow, danke für die konkreten Liebes, also dass du das mit uns geteilt hast. Esther, wie ist das bei dir?
Genau, also jetzt persönlich habe ich natürlich keinen Judenhass erlebt, aber man kriegt es einfach über die Medien natürlich mega viel mit. Und ich muss sagen, ich kann mich identifizieren mit dir bei Florian, so dieses in der Schule, das Thema Shoah. Es hat mich schon getroffen, aber irgendwo konnte ich es auch nicht greifen. Also es war irgendwie, das Thema war einfach zu groß, würde ich sagen. Oder irgendwie zu unpersönlich. Und dann vor ungefähr 10 Jahren war meine Mama das erste Mal bei einem sogenannten Marsch des Lebens mit dabei. Das ist eine Initiative, die aus Deutschland kommt, wo eine Gemeinde damals angefangen hat, ihre Familiengeschichten aufzuarbeiten und anzuschauen. Und da hat die Mama halt dann auch angefangen, eben konkret die eine Geschichte von meinem Urgroßvater anzuschauen, also von ihrem Opa, der sich halt 36 schon bei der Marine gemeldet hat und dann U-Boot-Kommandant war. Und bei den U-Booten kann man halt relativ genau dann nachvollziehen, wo sie waren. Und der war halt in Norwegen dabei, in Polen dabei und am Schluss halt auch in den Niederlanden stationiert. Und man weiß, dass sie halt am Schluss vor allem oder gerade die U-Boote dafür eingesetzt wurden, auf Flüchtlingsboote auch halt die zu versenken. Genau, und er hat den Krieg dann überlebt, aber ist halt im Gefangenenlager dann gestorben. Das heißt, man weiß nicht, wie er dann danach dazu gestanden ist. Aber von dem anderen Urgroßvater weiß ich es konkret, dass der war Beamter, war sogar der höchste Beamte in Salzburg während der Nazi-Zeit, also Regierungspräsident, und war vor allem im Kulturbereich sehr aktiv, also war für die Arisierung der Salzburger Festspiele mitverantwortlich. Das heißt, er war dafür verantwortlich, Juden zu vertreiben oder zu verhindern, dass halt jüdische Stücke auch gespielt wurden. Und er war bis zu seinem Tod überzeugter Antisemit. Und war sogar eigentlich stolz auf das, was er getan hat. Und ich muss sagen, als ich das rausgefunden habe, beziehungsweise dann so Stück für Stück gemerkt habe, dass eigentlich alle meine 4 Urgroßväter Teil von dem Regime waren und das aktiv unterstützt haben, hat es mich einfach mega getroffen. Und auf einmal waren es halt nicht mehr die Nazis, die das gemacht haben, sondern es waren auf einmal meine Urgroßväter. Und das macht es halt dann irgendwie schon halt einfach persönlicher. Und man merkt, okay, hey, ich kann das nicht mehr einfach sagen, okay, es ist Geschichte und es hat nichts mit mir zu tun. Weil man merkt halt trotzdem manche Haltungen, wie du auch gesagt hast, Adel, so dieses, das Traumata wird weitergegeben. Aber es wären halt auch antisemitische Haltungen teilweise voll unterschwellig weitergegeben. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir jetzt als junge Generation auch hinschauen müssen und einfach schauen müssen, hey, wo wurden da einfach in Familien Dinge weitergegeben oder wo wurde auch der Urgroßvater für Dinge gelobt oder verehrt und es wurden nur Teilwahrheiten angeschaut. Weil zum Beispiel bei dem Uropa eben, oder Urgroßvater, der bei der Marine war, war immer so dieses, ja, er hat halt den Krieg überlebt, aber ist dann 3 Monate später gestorben. Aber wo er davor als Soldat war und was er gemacht hat, war nie Thema. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig, irgendwie so die ganze Wahrheit anzuschauen und sich nicht nur den Teil anzuschauen, wo sie halt vielleicht auch gelitten haben oder so.
Genau. Würdet ihr sagen, das ist auch ein Grund, warum es so wichtig ist, sich also dem zu gedenken und daran zu erinnern und das anzuschauen, dass wir das nicht vergessen und sagen, ach, das war einmal, sondern weil wir eben merken, es wirkt sich aus in uns und in der Gesellschaft. Und was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, das auch im zu wissen, was unsere Geschichte ist, was wir erlebt haben, und es ist ja noch gar nicht lange her, also so lange ist es ja noch gar nicht her, und auch, wie wir sehen, weil, ja, weil sich, wie du gesagt hast, diese antisemitischen Haltungen ja fortziehen oder jetzt wieder vermehrt werden. Ja, aber die Frage ist, warum, also findet ihr es wichtig und warum ist es wichtig, dass wir bewusst haben, was damals geschehen ist und ja, wie wir damit umgehen, sich damit zu beschäftigen?
Das Gedenken dient nicht nur dem Erinnern, sondern auch dem Verhindern. Ich glaube, es geht darum, dass wir nicht nur den Opfern Würde schenken, sondern dass die Slogans nie wieder auch keine Lippenbekenntnisse bleiben und dass wir eben unserer Verantwortung gerecht werden, unseren Großeltern gerecht werden. Ich fand es schön, wie du gesagt hast, Esther, Antisemitismus ist auch latent hat sich fortgesetzt nach der NS-Zeit. Und ich glaube, die Geschichte war unglaublich schmerzhaft, dass es uns vielleicht sogar manchmal schwer fällt, die neue Erscheinungsformen des Antisemitismus zu erkennen. Aber antisemitismuskritische Arbeit muss das auch mit einbeziehen, wie wir auch heute uns dem Kampf stellen können. Und noch zu deinem Punkt, Florian, meine Mama macht Familienstammbaumforschung und sie hat gemeint, in jeder Familie findet man konträre Persönlichkeiten. Die einen, die für eine Seite eines Krieges gekämpft haben, die anderen für eine ganz andere Seite. Und sie hat gemeint, sie kann in jeder Familie was finden, wenn man gründlich mal nachhakt. Mhm. Aber auch möchte ich mich dem anschließen, dass Geschichten wahnsinnig identitätsstiftend sind, dass sie uns Vorbilder geben, an denen wir uns orientieren können. Und genauso erlebe ich auch das Judentum. Wir erzählen gerne Geschichten, wir gedenken gerne, weil sie uns eine Identität verleihen. Genau.
Danke. Mag da noch jemand das ergänzen, warum es so wichtig ist? Ich meine, du hast es super auf den Punkt gebracht und zusammengefasst.
Ja, ich glaube einfach vielleicht auch, wie die Geschichte immer in die Gegenwart hineinwirkt, das werden wir eh dann noch im nächsten Teil nochmal genau, aber gerade diese Vorurteile, also ich erlebe das immer wieder auch, wenn man sagen, ja, meine Großeltern haben erzählt und die Juden sind so und so und die Juden sind so und so, und das übernimmt man einfach. Also wenn man hört, nur die Juden sind so und so, das ist, also vielleicht ein Beispiel von einem Freund von mir, der ist aufgewachsen, der kam aus einer halb palästinensisch-libanesischen Familie. Und er ist aufgewachsen einfach mit so einem Hass auf die Juden. Und als er in den Kindergarten gekommen ist, hat er mit denen das erste Mal ein Kreuz gesehen hat. Und dort war, es geschah an Jesus, König der Juden. Hat er, das erste war, Jesus hat einen Hass auf Jesus gehabt, weil er gesagt hat, die haben meiner Familie so viel Leid angetan. Also da sieht man, wie das so weitergegeben wird, was einfach oft sehr subtil ist, ja. Und deswegen ist es so wichtig, sie anzuschauen, weil man das einfach nicht bewusst ist. Diese inneren, allgemeinen Vorurteile einfach, die viele einfach haben, ohne es bewusst zu sein, das ist ja nicht negativ, das ist halt so.
Voll. Ja, dem kann ich mich noch anschließen. Ich glaube, es ist auch gerade zu dieser Punkt von eben, es wirkt so, also das ist einfach so groß, dass man es nicht greifen kann. Ich glaube, das macht es halt gerade so wichtig, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, weil dann wird es auf einmal ganz nah und persönlich und dann kann man es nicht mehr wegschieben, sondern dann ist es halt eben direkt die eigene Familie.
Und ich denke auch, das Argument sozusagen, es ist jetzt 80 Jahre her, fangen wir neu an, denkt man nicht, erinnert man nicht immer an die Geschichte vor. Ich meine, es ist ja auch verständlich. Es sind ja furchtbarste Dinge, die kein Mensch sich eigentlich in den Albträumen vorstellen kann, was damals geschehen ist. Also man möchte sich auch nicht mit dem beschäftigen, aber gleichzeitig, die Folgen sind bis heute da. Die Folgen in den Beziehungen, die Folgen in den Familien, die Folgen in gesellschaftlicher Ebene und das kann man nicht negieren. Und ich glaube, das ist einfach, das ist immer die Frage, wie erinnert man? Und wir, das Ziel ist immer eine versöhnte Erinnerung, eine Heilung der Erinnerung. Aber das geht nur, und das hat Johannes Paul II., Papst Johannes Paul II., so stark auch prophetisch für die Kirche gelebt und auch gesagt, eben, wir müssen unsere Erinnerungen reinigen und heilen. Das heißt, reinigen bedeutet, die Geschichte anzuschauen und auch Stellung dazu zu nehmen. Und er hat das für die katholische Kirche für die letzten 2000 Jahre gemacht und gesagt, wir müssen uns stellen, wo haben wir mit dazu beigetragen an Judenhass, an auch Diskriminierung von Frauen und so weiter, also verschiedenste Bereiche. Und gesagt, aber Heilung kann nur geschehen, Versöhnung, wenn wir auch zuerst Schuld auch anerkennen und bekennen und zeigen, dass wir umkehren wollen. Und das ist einfach dieser Prozess, den sich viele nicht stellen wollen oder auch können. Und so braucht es auch, ich sage jetzt einmal auch aus gläubiger Perspektive, die Gnade des Heiligen Geistes, dass man weiß, Heilung ist möglich und Vergebung ist möglich, aber nur, wenn man eben wirklich ins Licht der Wahrheit schaut, auch wie du Esther gesagt hast.
Genau, und unseren Verstand auch einsetzen und sich damit beschäftigen, nicht einfach übernehmen und Dinge sagen, die dann gar nicht wahr sind. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, auch unter den jungen Menschen, dass wir uns eben genau anschauen, was wir sagen oder denken oder tun, ohne es einfach zu übernehmen. Ja, ihr habt es schon gesagt, also diese antisemitischen Haltungen, diese Judenfeindlichkeit, die ist eigentlich fortgesetzt worden oder wird es auch wieder mehr. Und da möchte ich euch einfach gleich einmal fragen, was meint denn oder wie schaut das aus und was meint für euch Judenfeindlichkeit? Wie schaut das heute aus im Gegensatz zu damals? Aber wie würdet ihr den Begriff Judenhass heute benennen oder wie zeigt sich das? Ja.
Gerne. Wir wissen jetzt, dass Antisemitismus sich um 500% vervielfacht. Wir stehen vor enormen Herausforderungen. Moderner Antisemitismus, das kann alles umfassen, von israelbezogenem Antisemitismus bis hin zu Shoah-Leugnung, Shoah-Relativierung oder Shoah-Verharmlosung. Und ich glaube, das sind Beispiele, die uns zeigen, warum es nach wie vor wichtig ist, zu gedenken. Ich glaube nicht, dass wir in einer einfachen Zeit leben. Wir leben auch in einer Zeit, in der immer mehr Zeitzeuginnen schwinden. Zeitzeuginnen, die unglaublich wichtige und wertvolle Zeugnisse ablegen. Was werden wir machen, wenn wir sie nicht mehr haben? Wie werden wir gedenken? Und ich glaube, Gedenkstätte werden hier eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie du schon richtig erwähnt hast, Florian, es geht auch immer um die Frage, nicht machen wir genug, sondern wie machen wir das? Wie gedenken wir richtig? Und Harald Welser hat in seinem Buch Das Menschenmögliche die Frage aufgeworfen, wie konnte sich eine normale, scheinbar normale Gesellschaft sich in kürzester Zeit in eine radikale Ausgrenzungsgesellschaft verwandeln? Und er sagt, wir haben nicht eine gute Orientierung für die Gegenwart. Und ich glaube, es ist zum einen wichtig, sich Täterprofile anzuschauen oder eben wie du meintest, Esther, dass man dann auch einen persönlichen Bezug hat, wenn man vielleicht in die eigene Familie reinblickt. Aber ich möchte auch dem hinzufügen, dass wir auch positive jüdische Lebensbeispiele brauchen von jüdischem Widerstand und vom Kampf gegen das NS-Regime und auch, dass wir die jüdische Vielfalt vor der Shoah beleuchten. Dass wir zeigen, was für eine unglaublich reiche Geschichte wir haben, die eigentlich bis ins dritte Jahrhundert nachweisbar ist, hier auf dem österreichischen Boden. Im 12. Jahrhundert haben wir die erste dokumentarische Erwähnung einer jüdischen Person. Und das zieht sich dann durch bis, natürlich ist auch von Vertreibung und Verfolgung geprägt, aber dann die Vorkriegszeit, da haben Jüdinnen maßgeblich zum österreichischen Kulturerbe beigetragen. Und ich glaube, das alles müssen wir auch beleuchten. Der Holocaust ist ein wichtiges Kapitel, aber ist nicht das einzige Kapitel jüdisches Lebens. Und man sollte auch natürlich die heutige jüdische Gemeinde herzeigen und unsere Vielfalt, Diversität etc.
Ja, da war jetzt schon sehr viel dabei, was wir tun können, auch dem entgegenzuwirken, um damit es gar nicht zum Antisemitismus oder diesen modernen Antisemitismus kommt oder der verbreitet wird. Bleiben wir nochmal kurz bei dieser Judenfeindlichkeit oder vielleicht magst du auch erzählen, wie erlebst du denn persönlich Eidel als Jude hier in Österreich? Was erlebst du an Positiven, aber auch an Negativen?
Ja, ich glaube, es ist sehr schwer, eine positive Perspektive zu bewahren. Wenn man fragt, wie sich Jüdinnen und Juden heute fühlen, dann würden sie sagen, unsicher und vielleicht sogar entfremdet von der allgemeinen Gesellschaft. Alexia Weiss hat das sehr schön beschrieben. Man fühlt sich kollektiv einsam. Und ich glaube, genauso ergeht es Jüdinnen seit dem 7. Oktober. Viele ziehen sich zurück. Und für mich stand die Frage im Raum, was kann ich machen, was kann ich tun? Dieses Abschirmen hilft mir nicht. Und nicht trotz der jetzigen Situation, sondern gerade wegen der jetzigen Situation wollte ich den Dialog suchen und habe dann auch in Kooperation mit Kirche im Dialog zum Beispiel und der IGGÖ habe ich interreligiöse Projekte gefördert und habe dann auch selbst ein Projekt gegründet mit einer muslimischen Freundin, Yalla City Walks, Stadtspaziergänge durch das jüdische und muslimische Wien. Wir möchten der Welt zeigen, dass wir keinen Hass schüren und dass wir stärker sind als Hass. Und dann haben wir auch ein Sportprojekt gegründet, Yalla City Sport, wo wir auch gemeinsam an Sportbewerbe teilnehmen. Also all diese Initiativen. Ich wollte mich eben von dieser kollektiven Einsamkeit entfesseln und die Hoffnung für ein gutes Miteinander in Österreich nicht aufgeben.
Amen. Sehr schön. Florian, magst du etwas noch dazu ergänzen oder wie geht's dir oder wie nimmst du es wahr?
Also es wie ich es wahrnehme, es ist einerseits der offene Judenhass, den erlebe ich nur teilweise. Also da gibt's andere, die noch. Ich lebe auch nicht in Wien, also ich gehe auch nicht tagtäglich durch Wien spazieren. Aber teilweise eben schon, zum Beispiel eben kürzlich. Wir mussten unsere Heizung im Haus reparieren lassen und der Mann der Heizungsfirma ist gekommen und vor eineinhalb Jahren war der das letzte Mal oder vor einem Jahr und da haben wir damals jetzt, ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, ich glaube, er hat gesehen, dass ich eine Kippe aufhabe und hat halt gefragt und so und war sehr interessiert und sehr offen und hat sehr großes Mitgefühl eigentlich gezeigt mit dem, was in Israel geschehen ist am 7. Oktober und was jetzt geschieht. Und dann kommt er jetzt ein Jahr später wieder und er sagt, wissen Sie, ich muss Ihnen was sagen, ich komme gerade von zwei Kunden, irgendwo im Weinviertel, glaube ich, weiß nicht wo. Und als ich gesagt habe, ich fahre jetzt zu einem Juden, also ich weiß nicht, warum er das erzählt hat, aber gesagt, mein nächster Kunde ist ein Jude, hat er gesagt, ich wurde angeschaut mit so einem Entsetzen, wie kann ich jetzt zu einem Juden eine Heizung reparieren gehen? Ja. Also das hat mich wirklich erschüttert. Und du denkst dir einfach, sind das vielleicht meine Nachbarn? Woher kommen diese Leute? Wen kann man vertrauen? Also das ist ganz schlimm. Ich meine, ich kenne aber andere auch noch, ja, also eine Bekannte von mir, die ist in der jüdischen, also in der Judaistik in der Uni Wien, in der Studierendenvertretung, und die hat mir Dinge erzählt, die glaubt man nicht, was da geschieht, wo Veranstaltungen ganz bewusst gestört werden, auch am Unicampus, wo, also ich erspare jetzt die Details, aber das ist horrend, was dann auch Veranstaltungen über Antisemitismus, wo Leute reinkommen, die ganz offen sagen, ich bin Antisemit und das ist ganz normal. Also die haben da überhaupt kein, und die möchten einfach wissen, ob möchten alle ihre Vorurteile bestätigen lassen, indem sie jetzt zu Veranstaltungen gehen. Also das ist unfassbar, wenn man solche Geschichten hört, und das ist das eine. Also es ist der offene Judenhass, sage ich jetzt einmal, der sehr offensichtlich ist, aber ich glaube, es gibt noch eine andere, also, und dass das wieder möglich ist, muss ich sagen, ich dachte immer, das liest man in Geschichtsbüchern, ja, über die Zeit des Holocaust, was man heute hört, auch in Wien, ja, auch von Schülern, du hast das gebracht, auch von Schülern, auch von anderen, eben, diese Website kann man sehr empfehlen, einfach wenn man da tiefer erfahren möchte, wie geht es Juden noch heute, aber ich finde, subtilere Formen von Antisemitismus sind auch extrem präsent, zumindest wie ich es erlebe, im Sinne von Gleichgültigkeit und Ignoranz. Also das eine ist, dass ich auch immer wieder höre, also ich bin als Jude auch in der Kirche, aber es gibt Gott sei Dank nicht so viele, aber ab und zu begegnen mir schon noch auch Christen, die mir sagen, ja, aber die Juden sind ja schuld am Tod Jesu. Ja. Und damit irgendwelche Haltungen rechtfertigen, wobei, und die wissen, also es ist absolut stimmt ja gar nicht, auch in der Bibel, ja, es ist, und die Kirche sagt das ganz klar, auch die Lehre der katholischen Kirche, im Katechismus, aber auch in den anderen Lehrdokumenten, das darf niemals wieder, dürfen Juden kollektiv die Schuld zugeschoben werden am Tod Jesu. Das ist absolut historisch einfach falsch. Und aber auch theologisch und religiös und so weiter. Aber das begeben wir auch. Oder auch im Blick jetzt auch auf die Situation in Israel und auf den Krieg im Nahen Osten, ist es für mich, aber auch, ich merke das auch für viele andere jüdische Katholiken, denen ich in engem Kontakt bin in Israel, aber auch in Amerika und anderen Ländern Europas, unglaublich, wie Leute einfach die Mainstream-Medien, wie sie den Konflikt berichten, ist so einseitig. Und wenn man nachschaut, wo sind denn die Quellen für die Informationen, dann scheut man sich auch nicht zu sagen, ja, das haben wir direkt natürlich von der Hamas, ja, oder von der PLO. Also das sind einfach die direkten Quellen, die angegeben werden, die aber übernommen werden, unkritisch, wo man weiß und auch doch immer wieder schreibt, die Hamas hat in ihrem Grundsatzprogramm die Auslöschung nicht des Staates Israel, das muss man wissen, sondern aller Juden. Ja. Also das ist keine politische Frage in diesem Krieg primär, sondern eine Frage von zutiefst, deswegen steigt ja auch der Antisemitismus weltweit. Das ist keine politische Frage in erster Linie. Und das ist erschreckend für mich, wenn ich dann auch Nachrichten bekomme, zum Beispiel, also ich möchte betonen, ich habe auch einige Freunde, die sind katholische Priester, die haben ein tiefes Verständnis dafür und die fordern diese Propaganda nicht. Aber ein Priester hat mir mal geschrieben in einer WhatsApp-Gruppe, wo ich gebeten habe, bitte beten wir für die Befreiung der Geiseln. Er sagte, ja, wir beten aber, und hat mir geschrieben, wir beten aber auch für die Geiseln, die palästinensischen Geiseln, die von Israel gefangen genommen worden sind. Da habe ich gefragt, bitte welche Geiseln? Welche palästinensischen Geiseln sind am 7. Oktober oder danach von Israelis gefangen genommen worden? Ach so, ja, nein, also das habe ich nicht so gemeint, sondern, also das hat mich einfach so getroffen. Und da fühlt man sich, du hast gesagt, von kollektiver Einsamkeit gesprochen. Und ich fühle mich manchmal auch innerhalb der Kirche sehr einsam als Jude oder auch als Katholik mit jüdischem Hintergrund, weil da so viel Falschinformation ist. Einerseits über die Geschichte, aber auch über das, was im Nahen Osten geschieht, die wirklich beschämend ist, aber wo ich wirklich ringe und im Gebet sage, Herr, tu was, weil das, wie kann ich hier noch, also ich bin zu Hause in der Kirche auch, so wie ich zu Hause bin in Israel oder im Judentum, aber das tut sehr, sehr weh, diese Ignoranz und diese Gleichgültigkeit auch, wo viele einfach keine Ahnung haben, was passiert oder auch was am 7. Oktober passiert ist.
Vielleicht lassen wir das kurz wirken und gehen ins Gebet und hören wieder Musik. Florian hat es auch gesagt, das ist etwas, was besonders schön ist im Judentum, die Musik, die Lieder, die gesungen werden. Und wir hören jetzt ein weiteres Stück, das du, Florian, mitgebracht hast.
כל התפילה שלי את הדממה קוראה בצעקה גדולה אדע גם אתה יודע שיש תקווה שיש תקווה ובחוץ אין על מי להישאר אותך ובליבי מתגעגעת לחזרה הביתה לפעמים שוכחת אז שר עליך אז שר עליך תקווה ובחוץ אין על מי
So, schöne Musik heute Abend. Hier singt Hila Ben David. Wunderschöne Musik vom jüdische oder hebräische Klänge. Danke, Florian, dass du uns die mitgebracht hast. Du hast auch gesagt, das ist etwas, das du sehr besonders schätzt am Judentum. Ja, und ich habe das Thema, finde ich einfach heute so bewegend und so wichtig, dass ich ganz vergessen habe, die schöne Musik auch einzuspielen. Aber Gott sei Dank haben wir als Vorbereitung auf die Sendung schon jüdische Musik und Klänge auch gehört. Ja, wir wollen in einem letzten Block jetzt noch, bevor wir drüber reden, wir wollen noch ein bisschen drüber reden, was können wir denn jetzt konkret tun, aber was wünschen wir uns auch für die Zukunft und dann natürlich noch beten. Möchte aber Florian noch uns ein wichtiges Zitat mitgeben und Esther, du wirst auch noch ein Wort sagen, warum das Thema für uns Christen einfach so wichtig ist.
Ja, ich möchte einfach auch nochmal zitieren den Franz Jägerstätter, der zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt hat und in einem Brief an sein Patenkind auch geschrieben hat von der Verantwortung all jener, die Fähigkeit haben zum Lesen. Und zwar deswegen, weil er spricht ihm von der Propaganda, die alle lesen, von der antijüdischen Propaganda oder anti-israelischen Propaganda. Und ich glaube, dass wir in einer ähnlichen Zeit leben. Und er sagt, es ist wichtig, an die Quellen zu schauen, wo kommen Informationen her. Und er hat auch sehr viel in der Bibel gelesen. Und ich glaube, beides ist ein Schlüssel, einfach auch das mit den Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, zu informieren, woher wirklich Informationen kommen, gerade auch über den Nahostkonflikt, die eben sehr einseitig sind, aber gleichzeitig auch die Perspektive zu wissen, und wir kommen ja auch gleich zu den Perspektiven, die ihm Gott uns selbst gibt, auch in der Bibel, die Verheißungen und auch die Zusage, wie wir es auch im Lied gerade gehört haben, Psalm 23 war das, du bist mit mir. Und die letzte Dimension, auch dieses Schweigen, von dem wir schon gesprochen haben, ist etwas, was ich sehr stark auch heute erlebe. Dieses Schweigen über das, was eigentlich geschieht. In Österreich, in der Welt, aber auch, und das, da beziehe ich mich auf einen Brief, den die Heilige Edith Stein 1933 bereits an Papst Pius XI. Geschrieben hat. Und warum zitiere ich das? Weil ich es, also vielleicht nur ganz kurz, es ist jetzt keine politische Sendung, darum geht es nicht, aber vom Vatikan her an sich ist der Vatikan ja neutral im Blick auf politische Fragen. Aber man hat gesehen in den letzten Jahren, besonders im Blick auf den Nahostkonflikt und den 7. Oktober, dass hier Neutralität nicht mehr gewahrt wurde, sondern dass man teilweise sehr einseitige Blickwinkel hat, die sehr pro-palästinensisch sind und das Leid in einer Weise darstellen, die einseitig ist. Ich kann nur ein Beispiel nennen, dass die Hamas bis jetzt nicht mit Namen genannt wurde, in keinen Dokumenten, auch nicht im Gedenken an den 7. Oktober, aber sehr wohl Israel kritisiert wird für bestimmte politische Maßnahmen. Und Kritik ist immer möglich natürlich, aber die Frage ist, auf welchen Quellen und auch in welchem Maß das ist. Und das ist etwas, ein Schweigen, was hier an Unrecht geschieht, dass auch viele Katholiken, aber auch Juden natürlich auch den Papst bitten, hier bitte genauer hinzuschauen. Und ich möchte zitieren auch, was Edith Stein bereits 1933 geschrieben hat an den Papst und ihn bittet, nicht zu schweigen. Sie sagt, Heiliger Vater, als ein Kind des jüdischen Volkes, das durch Gottes Gnade seit 11 Jahren auch ein Kind der katholischen Kirche ist, wage ich anzusprechen, was Millionen von Deutschen bedrückt, sagt sie damals. Seit Wochen sehen wir Taten geschehen, die jeder Gerechtigkeit und Menschlichkeit, von Nächstenliebe gar nicht zu reden, Hohn sprechen. Nach dem zu urteilen, was mir durch persönliche Beziehungen bekannt geworden ist, handelt es sich keineswegs um vereinzelte Ausnahmefälle. Viele Menschen werden zur Verzweiflung getrieben, zur Auswanderung, zur Flucht oder gar einen Selbstmord. Und sie schreibt dann wortwörtlich, ich bin überzeugt, und sie schreibt eben, die Verantwortung fällt doch zum großen Teil auch auf die, die sie so weit brachten, aber sie fällt auch auf die, die dazu schweigen. Und auch Dietrich Bonhoeffer, auch ein Zeitgenosse von Edith Stein, sagt, evangelischer Pastor der Bekennendenkirche in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus, er sagt, Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht, also Gott wird uns verantwortlich dafür halten, wenn wir nicht gesprochen haben, wo wir hätten sprechen müssen. Und er sagt eben, nicht zu handeln ist auch zu handeln. Und das ist ganz wichtig, dieses Schweigen aus einer Art von neutraler Position, die ist in gewisser Weise teilweise notwendig, aber in gewisser Weise ist Schweigen eben absolut eine Unterstützung des Bösen und eine Rechtfertigung letztlich auch der Handlungen, die hier auch gerade gegen das jüdische Volk, gegen Israel gemacht werden.
Ja, das möchte auch Esther unterstreichen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist echt auch etwas, wo wir als Christen oder einfach als Menschen, die Jesus nachfolgen, einfach auch voll aktiv werden müssen, eben einfach nicht passiv zuzuschauen, wenn Judenleid angetan wird oder wenn Israel kritisiert wird, sondern einfach da aufzustehen und einfach zu sagen, hey, das ist Gottes Volk und das, wir können nicht das Alte Testament, wie es immer genannt wird, ich mag den Namen nicht so, weil es so klingt, als wäre es alt und nicht mehr relevant, wir können das nicht rauslöschen, sondern das ist genauso relevant und es ist sogar mega relevant, um das Neue Testament dann zu verstehen, um einfach, also es ist einfach ein Ganzes und wir können es nicht voneinander trennen. Und ich glaube, das müssen wir auch als Christen wieder ganz neu einfach unsere Position an der Seite Israels finden, einfach zu sagen, hey, wir stehen mit ihnen gemeinsam und wir wollen sie da nicht alleine lassen in dem Ganzen. Mhm. Genau, und ich glaube, da ist es auch voll wichtig, auch die Kirchengeschichte einfach anzuschauen, weil einfach das einfach 2000 Jahre Kirchengeschichte immer wieder Leute gab, die ganz bewusst die jüdischen Wurzeln rausgestrichen haben. Und da, das müssen wir einfach überwinden und zu dem wieder zurückkommen, einfach eben zu den jüdischen Wurzeln, um, ja, da einfach, wie der Florian auch vorhin gesagt hat, so dieses eben die Geschichte zu bereinigen und einfach da wieder die Position einzunehmen oder einfach auch die Herzenshaltung einzunehmen gegenüber Israel, die einfach Gott sich wünscht.
Ja, da kommen wir jetzt direkt eben zu dem Punkt, was können wir tun? Die Sendung heute heißt ja Judenhass heute und wir sprechen über die Judenfeindlichkeit oder ja den Antisemitismus, die Feindlichkeit, ja den Hass gegenüber Juden. Was können wir tun? Was sind eure Tipps, eure Empfehlungen? Genau, wir sollen nicht schweigen, aber was kann jeder Einzelne jetzt tun? Was können wir wirklich tun? Magst du beginnen, Eidel? Was sagst du?
Gerne. Was allgemein gilt, nicht nur für Personen einer bestimmten Glaubensgemeinschaft, sondern für die allgemeine Zivilgesellschaft, ist Zivilcourage zeigen. Wenn man Zeuge eines Attentats wird, dann sollte man Mut beweisen, Hilfe leisten und dem Opfer beistehen. Zweitens möchte ich aber auch sagen, man soll nicht mit dem Finger immer auf andere zeigen, sondern zunächst in den eigenen Reihen schauen. Was kann ich, was kann meine Gesellschaft beitragen? Wo haben wir vielleicht selbst ein blindes Auge zugedrückt? Und wo können wir bei uns selbst anfangen? Und ich glaube, dabei helfen Aufklärung, der Kontakt und die Begegnung mit Jüdinnen und Juden, der interreligiöse Dialog. Genau, weil ich glaube, die Verantwortung des Gedenkens wird gerne immer als jüdische Verantwortung abgetan. Aber eigentlich geht es uns allen was an.
Ja, Perspektiven oder was ist ein Wunsch oder auch was ich glaube, was wichtig ist in dieser Zeit. Einerseits, ich habe es eh schon erwähnt, einfach woher bekomme ich meine Informationen? Woher nehme ich Informationen über Juden allgemein, aber auch zum Beispiel über den Nahostkonflikt? Und das ist sehr wichtig, und es soll jetzt keine einseitige Pro-Israel-Sache sein, aber auch zu schauen, okay, was gibt es für andere Perspektiven als das, was in den Mainstream-Medien ist? Und ich kann nur auf zwei Webseiten hinweisen, die ich sehr hilfreich finde. Das eine ist im deutschsprachigen Bereich Christen an der Seite Israels. Da geht es nochmal betont nicht nur um den Staat Israel, sondern um das jüdische Volk an sich, also Israel als Volk. Auch Informationen darüber, was geschieht, aber auch im englischsprachigen Bereich Catholics for Israel. Das sind jüdische Katholiken, die auch ganz bewusst aus katholischer Sicht die Dinge anschauen, aber auch theologisch, aber auch ganz, ganz auch spirituell wichtige Beiträge eben zu dieser Verwurzelung, auch dieser jüdischen Verwurzelung Jesu und der Kirche und des Christentums eben in Israel sehen. Und das andere ist eben wirklich, eben nicht schweigen, auch wahrzunehmen, auch Begegnung suchen, sich informieren, auch vielleicht auch mal eine Nachricht schicken an die jüdische Gemeinde oder mal zu einer Veranstaltung kommen, um Juden kennenzulernen. Ich glaube, das ist das beste Mittel gegen Vorurteile, ist wirklich die Begegnung zu suchen, die möglich sind, wenn man sucht. Aber wie gesagt, zum Beispiel, wir können gerne noch ein paar Quellen angeben, nachher zum Nachfragen, aber eben bei der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, im Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Da gibt es Möglichkeiten zur Begegnung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann das Gebet und die Fürbitte. Also das ist, in der Bibel steht immer wieder, auch im Neuen Testament, nicht, wie wichtig das Gebet ist, aber besonders einfach auch das Gebet für Jesu leibliche Brüder und Schwestern, die in erster Linie auch das jüdische Volk sind. Und dass wir das nicht vergessen, wenn ein Christ sagt, ich folge Jesu nach, kann ich nicht gleichzeitig negative Haltungen gegenüber Juden haben. Das ist gegen Jesus direkt gerichtet, ein absoluter Selbstwiderspruch.
Esther, möchtest du noch was hinzufügen?
Ja, ich kann mich da auf jeden Fall voll anschließen, und ich glaube, es ist echt, also gerade als Christen, glaube ich, ist es echt das Effektivste, wirklich, ja, diese jüdischen Wurzeln des Glaubens anzuschauen und wegzukommen von dieser Überheblichkeit, wir haben die Juden ersetzt und Gott schreibt jetzt mit uns Geschichte weiter, sondern wirklich zu sagen, hey, Gott hat sich sein Volk erwählt und er ist seinem Volk treu bis zum Schluss. Also, und einfach da einfach wieder eine neue Wertschätzung gegenüber Israel und auch gegenüber den Juden zu finden. Und ich glaube, da, wie ihr auch schon gesagt habt, ist, glaube ich, der persönliche Dialog oder einfach persönliche Freundschaften, glaube ich, das, was am wirksamsten ist. Und einfach, glaube ich, auch was auch voll wichtig ist, ist einfach im eigenen Freundeskreis, wenn man mitkriegt, dass Halbwahrheiten oder Lügen über Israel oder über Juden verbreitet werden, da eben Zivilcourage zu zeigen und wirklich aufzustehen und seine Stimme zu erheben.
Ja, und ich würde sagen, dafür beten wir jetzt. Für uns, für unser eigenes Herz, für die Liebe. Wirklich die Liebe füreinander, für jeden einzelnen Menschen. Um Umkehr auch. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit uns betet.
Ja, himmlischer Vater, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir wollen jetzt echt zu dir beten und dich bitten in Jesu Namen, dass du wirklich Veränderung schenkst bei all den Menschen, die sagen, dass sie dir, Jesus, nachfolgen, aber einfach gegen dein Volk sind. Wir bitten dich echt, dass du ihnen da einfach die Augen öffnest, dass das einfach nicht geht, weil du unzertrennlich bist mit deinem Volk und einfach als Jude bist. Und wir bitten dich echt, dass du da einfach ein Umdenken schenkst, dass du auch gerade in den theologischen Einrichtungen, wo ja einfach oft noch die Ersatztheologie verbreitet ist, ob offensiv oder auch irgendwo subtil, wir bitten dich echt, dass du da einfach Umkehr schenkst und Veränderung schenkst und einfach eine neue Liebe schenkst du deinem Volk und einfach, ja, wirklich einfach auch so diesen ganzheitlichen Blick auf Juden, nicht Juden nur zu sehen als die leiden oder die eben den Holocaust durchmachen mussten, sondern wirklich einfach so den ganzen Reichtum einfach zu sehen, eben die Freude auch zu sehen und ja, dass wir einfach ganz neu als Jünger Jesu wirklich den Reichtum und den Schatz einfach im Judentum entdecken dürfen.
Psalm 121 in Deutsch und dann in Hebräisch gebetet von Eidel. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken, dein Hüter schlummert nicht ein. Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter Israels. Adonai, der Herr, ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten zu deiner Rechten. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Der Herr behütet dein Gehen und dein Kommen, von nun an bis in Ewigkeit.
Shir lemalot es ha-shir ma'alan ha-sa enai el harim, me'ain ein el har-ain yavo esri. Esri me'ain Adonai, ezer im Adonai ose shamayim v'aretz, עשה שמיים ארץ, אל ייתן למות, אל נתן מות, רגליך, אל יענום רגל, אל נום צומריך.
אמן. Ja, ich danke euch, liebe Eidel, dass du dir heute Zeit genommen hast, ganz besonders auch den Florian und die Esther, deinem Verlobten, der auch neben dir mit ist. Ihr werdet in Kürze heiraten, ich hoffe, das darf ich verraten. Ja. Gottes Segen auch dafür. Und beten wir weiter für unsere Gemeinschaft, für das jüdische Volk, für das ganze Volk Israel, für uns, für unser Miteinander. Und jetzt wünsche ich euch noch einen gesegneten Abend. Ihr, liebe Zuhörer, könnt diese Sendung in Kürze nachhören in unserer Radiothek. Wir werden die Infos auch hinterlegen. Und wer sich noch interessiert, Florian, du möchtest noch eine Ausstellung auch bewerben. Vielleicht magst du es kurz sagen, die jetzt gerade läuft.
Ja, wir haben ja auch über als auch Teile der dritten Generation, also unserer Altersgruppe heute gesprochen. Und im Jüdischen Museum findet noch bis 16. März eine sehr bemerkenswerte, bewegende Ausstellung statt, eben mit dem Titel Die dritte Generation, der Holocaust im familiären Gedächtnis. Und das ist sehr, sehr bewegend, auch sehr künstlerisch, sehr besonders dargestellt, auf sehr kreative Weise, aber sehr berührende Weise. Also herzliche Einladung im Jüdischen Museum in Wien in der Dorotheegasse, bis 16. März diese Ausstellung zu besuchen.
Danke, genau. Wir werden die Infos hinterlegen. Ab morgen ist unser Hörerservice wieder da. Und jetzt hören wir noch ein hebräisches Lied, dem Psalm 91, der uns hinübergeleitet zum Gebet der Komplett.
In the shelter of the Most High I have made my dwelling place in the shadow of Almighty. I am hidden in His wings, and I will say of the Lord, You're my refuge, my fortress, my God. When the terror of the night